Ja, diese Woche war ja eine sehr turbulente Woche wieder. Alle haben beraten, wie soll's denn weitergehen? Und der eine sagt Hü und der andere sagt Tot. Und nachdem sie sich endlich geeinigt haben, haben sie am nächsten Tag wieder alles umgeschmissen. Ach ja, irgendwie sind wir jetzt seit einem Jahr, über einem Jahr in dieser Pandemie und sind auch nicht weitergekommen. Es wird eher schlimmer. Und was man sich wünscht, was ich mir wünsche, ist, wenn wir doch jemand hätten, der weiß, was die Zukunft bringt. Nicht immer dieses Hin und Her geeiere, der genau weiß. Was würden wir für so jemand geben, der sagt, wenn wir das jetzt machen, dann haben wir Erfolg. Und wenn das richtig wäre. Ja. Wir feiern heute Psalm beim Sonntag. Der Tag, an dem Jesus vor seinem Tod, vor seiner Kreuzigung in Jerusalem eingezogen ist. Ich glaube, Jesus war so einer, der genau wusste, was die Zukunft bringt. Und der nicht feig sich versteckt hat oder den anderen die Verantwortung zugeschoben hat, sondern er gesagt hat, ich mach's. Und wenn wir denken, was da passiert ist, eine ganze Welt wurde mit Gott versöhnt, dann hätte doch dieser Mann, Jesus, alles Recht gehabt zu sagen, guckt mich mal an, ich bin's. Aber was macht er? Er holt sich ein kleines Eselein, so ein Junge, und setzt sich drauf. Der Esel hat wahrscheinlich gedacht, weh mir. Was soll das jetzt? Und statt auf dem stolzen Araberpferd hineinzureiten, erniedrigt er sich selbst und reitet auf dem Esel. Und dann haben sie ihm zugejubelt wie einem König. Ja, ihre Klamotten auf die Erde geschmissen, dass es ja keinen Staub gibt und Palmen, deswegen heißt es ja Palmsonntag, Palmwedel abgerissen vor ihm hin und alle haben gejubelt. So viel, dass die Pharisäer gesagt haben, sag mal, kannst nicht deinen Jüngern sagen, die sollen mal still sein? Und was macht Jesus? Er sagt, hey Leute, ihr habt's nicht kapiert. Wenn die still sind, werden die Steine anfangen zu jubeln. Ein demütiger Jesus auf dem Weg in seinen Tod für uns. Mich hat diese ganze Geschichte an etwas erinnert, was wir in dem letzten Buch der Bibel in der Offenbarung lesen. Da hatte Johannes eine Vision. Das finde ich ganz interessant. Im Kapitel 4 beschreibt er, als wenn er so durch den Türspalt guckt. Kennt ihr so neugierige Kinder, so durch den Türspalt gucken, vielleicht zu Weihnachten? Und er guckt da so durch und er entdeckt etwas, die Herrlichkeit Gottes. Er guckt durch diese Tür in den Thronsaal Gottes und was er uns da beschreibt, ist herrlich und herrlich und herrlich und herrlich und nimmt gar kein Ende. Boah! Geflasht von der Herrlichkeit Gottes. Wow. Und dann wird sein Blick hingewandt zu dem, der auf dem Thron sitzt, zu Gott, dem Vater. Und seine Augen fallen auf ein kleines Detail. Da hält der Vater Gott eine Schriftrolle in seinen Händen. Und dann steht ein mächtiger Engel auf und sagt, hey, wer ist würdig, dieses Buch und seine Siegel zu öffnen? Und in dieser ganzen Herrlichkeit fällt Johannes auf seine Knie und fängt fürchterlich an zu heulen. Rotz und Wasser hat er geheult, weil er entdeckt hat, da ist einer. Der Engel fragt in den Himmel hinein, gibt's hier einen? Er fragt in die Erde, gibt's da einen? Er fragt sogar unter die Erde. Keiner ist da. Und Johannes kapiert, was das bedeutet. Der Himmel kennt keine Tränen, aber Johannes hat da geweint. Weil er wusste, wenn es keinen gibt, der würdig ist, dieses Buch zu öffnen, dieses Siegel zu brechen, dann war alles umsonst. Dann war der Tod Jesus umsonst. Da war die Leidensgeschichte Jesus umsonst. Da war dein und mein Ausharren umsonst. Dann hat der Himmel versagt und die Hölle gewonnen. Können wir das nachvollziehen? Würden wir auch so heulen? Und in dem Heulen steht einer der 24 Ältesten auf und tippt dem Johannes so leise auf die Schulter und sagt, hör auf zu weinen. Und ich kann mir Johannes so richtig vorstellen, mit Tränen geschwollenen Augen guckt er auf diesen Ältesten hoch und der, hör auf zu weinen. Und dann lesen wir im 4. Vers von der Offenbarung. Der Löwe von Juda hat überwunden und ist würdig. Und plötzlich, wie in einem Augenblick fällt es dem Johannes wie Schuppen von den Augen. Der Löwe vom Juda hat überwunden. Ja, da war doch die Messias-Verheißung schon aus 1. Mose 49, Vers 9 und Vers 10. Da wird doch schon von dem Löwen gesprochen. Und wie heißt's weiter, wie sagt der, dieser Älteste, die Wurzel Davids. Und Johannes fällt ein, die Messias-Verheißung aus Jesaja 11, wo von der Wurzel Davids gesprochen wird. Und die ganze Heulerei hat ein Ende. Und er weiß, es gibt nur einen einzigen im Universum, der würdig ist, dieses Buch zu öffnen. Was sagt uns denn die Bibel von diesem Buch, das da geöffnet werden soll? Das ist die Da steht, was kommen wird. Da steht, wie wir uns verhalten können in dem, was kommen wird. Und ihr könnt es weiterlesen im 5., im 6., im 7., im 8. Kapitel der Offenbarung. Ja, wünschen wir uns das denn nicht? Dass wir wissen, was genau uns die Zukunft bringt. Und einer ist würdig, der Messias, der Sohn Gottes, der Löwe von Juda. Wenn ich mich so umschaue in unserer Welt, dann haben wir nicht mehr sehr viel mit dem Löwen von Juda zu tun, oder? Der Vatikan gibt eine Order raus, dass Homosexuelle nicht mehr gesegnet werden sollen, und 2.500 Pfarrer gehen auf die Barrikaden und schreiben einen Brief und schicken ihn jetzt nach Rom, dass sie da überhaupt nicht dafür sind. Ich stelle mir die Frage, hab ich noch Angst vor dem Löwen? Löwengeschrei hörst du 9 Kilometer weit. Wenn er hier stehen würde und schreien, würde ganz Lauenburg das hören. Ich hätte es gerne lauter gemacht. Ich kann es nicht lauter machen. Ein mächtiger Löwe, der ruft. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben den Löwen zur Katze gemacht. Wie hört sich denn das für dich an, Katze Jesus? Warum ist es wichtig, dass der Löwe für mich und für dich noch gefährlich ist? Hast du dir mal diese Frage gestellt? Ganz einfach, weil du und ich Sünder sind. Und wenn er nicht mehr für uns gefährlich ist, dann ist die Sünde verharmlost. Was sagst du? Aber ich bin doch gar nicht so schlimm. Wisst ihr, was Epheser schreibt, der Paulus den Ephesern? Im 2. Kapitel, im Vers 3, wir sind alle Kinder des Zorns. Ich stelle mir Folgendes vor. Bei unserer Geburt, da hätten wir alle von Eichhörnchen. Und irgendjemand hätte die Katze aufgenommen. Die haben ganz schön viel Gigabyte, diese kleinen Dinger. Das könnte das ganze Leben lang laufen. Und jedes Mal, wenn ich sage, irgendwas, das hätte ich aber anders gemacht. Und wenn ich gesagt hätte, ist mir doch egal, was mit dir passiert. Alles aufgezeichnet. Stell dir vor, ein ganzes Leben. Und dann, vorm großen Gericht, kommt der König und drückt auf Play. Und über die Megabooster-Lautsprecher im Himmel hörst du alle deine Selbstgerechtigkeit. Und jetzt kommt Jesus und sagt, wir müssen Angst haben wieder vor dem Löwen von Juda, dass wir unsere Verfehlungen nicht leicht von der Kante wischen. Glaubst du, dass Jesus gefliegt hat? Ich glaube auch nicht. Aber jetzt stell dir mal Folgendes vor. Ein verliebtes Paar geht am Ufer vom Meer schön spazieren. Und jetzt sagt er zu ihr, du, kannst du dir auf der anderen Seite vorstellen, dass er zu dir sagt, deine wunderbar fettigen Haare, ja. Und ganz ehrlich, dein Charakter ist auch nicht so prall. Kann man sich nicht vorstellen. Ne? Vielleicht ist das aber der Fall. Aber er sagt es nicht. Warum sagt er es nicht? Weil er so liebt. Aber der Löwe von Juda, der hat ein moralisches Verständnis, ist wie Mundgeruch. Würde mit dem Nachdenken. Und dein Herumsuhlen in Sünde, das sind wie deine fettigen Haare, und dein Charakter ist auch nicht weit her. Er sagt dir die Wahrheit. Und warum sagt er dir die Wahrheit? Weil er uns lieb hat. Weil er uns liebt. Und in diesem ganzen Prozess macht der Johannes seine verheulten Augen auf und dreht sich um zu diesem Thron, wo er den Löwen erwartet, und was sieht er? Ein Lamm. Und aus diesem mächtigen Löwen, der so brüllen kann, dass es dich ins Mark erschüttert, ist ein Lamm geworden. Der Löwe von Juda ist zum Lamm Gottes, das geschlachtet wurde für dich und für mich. Dass sein Mund nicht aufgetan hat, als es zur Schlachtbahn geführt wurde. Das nicht geblökt hat. Warum? Weil er uns so liebt. Am Anfang der Offenbarung sagt Jesus, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das ist der Sieg des Löwen von Juda. Das ist der Sieg des Lammes Gottes. Und Johannes hat ihn selbst gesehen. Johannes war dabei, wie sie ihn ans Kreuz genagelt haben. Johannes hat aber auch ins leere Grab hineingeschaut und gesagt, da ist er nicht mehr. Johannes ist selbst Augenzeuge über diesen Sieg des Lammes, über Sünde, Hölle und Tod. Und er sieht jetzt dieses Lamm auf den Thron und er hört die Stimme des Ältesten. Weine nicht. In unserer Welt gibt es so viele Gründe zu heulen, so viele Gründe zu zittern, zu zagen, zu weinen. Gucken wir uns um. Chaos überall, Krankheit, Tod, Not, Krieg, Terror. Wenn ich denke, wie viele Menschen an einem Tag durch Krieg einfach sterben,
Aber der Löwe von Juda hat überwunden. Das Lamm, das geschlachtet war, es lebt. Halleluja.
Er sagt selbst, siehe, ich war tot und ich lebe.
Unser Bibelwort führt uns heute hinein und er sagt, weine nicht. Das Lamm wird herrschen und richten.
Schaut ihr, wenn einer würdig war, dieses Buch der Zukunft zu öffnen, dann war es Jesus. Und wenn einer die sieben Siegel brechen kann, dann war es Jesus.
Aber er wird richten. Über die vielen, die Unrecht getan haben, wird er richten. Und wisst ihr, was dann kommt? 1000 Jahre Friedensreich. Als Jesus dieses Buch nahm und dann angefangen hat, die Siegel zu brechen, passierte im Himmel noch etwas. Plötzlich waren da eine Menge Harfen. Und die Engel haben angefangen, Harfen zu spielen. Wunderschön. Und die 24 Ältesten sind niedergefallen und die vier Wesen sind niedergefallen. Und während Jesus das Buch in seiner Hand hatte, ging ganz zart, aber immer lauter und lauter und lauter Anbetung im Himmel an. Und Jesus eröffnet die Siegel und die ganze Himmel zu Gott.
Und ich gehe jetzt nicht auf die Siegel und auf die Posaunen und auf all das ein. Es ist grauenhaft, was sie verbergen und was noch auf uns zukommt. Aber deine und meine Gebete, dass er Herr sein darf, sagt uns an dieser Stelle, die Offenbarung sind wie goldene Schalen voller Rauchwerk. Und sie werden ausgegossen und sie erklingen plötzlich wie ein neues Lied. Und wir stimmen mit ein mit den Engeln im Himmel und anbeten. Was singen sie? Du bist würdig. Sie singen, du bist würdig zu nehmen Lob, Preis und Ehre. Es gibt so ein wunderschönes Lied davor. Du bist würdig, weil du geschlachtet bist und mit deinem Blut uns Menschen erkauft hast. Aus allen Stämmen und allen Sprachen. Keiner hat eine Ausrede. Er ist würdig, weil er für den letzten Dorftrottel noch gekommen ist und die Erlösung gebracht hat. Weil er für den reichsten Menschen auf dieser Erde seinen Reichtum verlassen hat und sich selbst hingegeben hat, damit auch er nicht sich selbst erlösen muss. Er ist würdig, weil er dich und mich zu Königen und Priester gemacht hat. Welch ein wunderbarer Grund anzubeten. Siehe, sagt Johannes selbst, das ist das Lamm Gottes, das der Sünde, die Welt des, der Welt Sünde trägt. So heißt's. Ja. Das Lamm Gottes, das ich an deiner, an meiner Stelle hinschlachten muss. Und so ahnen wir, wenn schon die Engel, wenn die Ältesten, wenn die Milliarden von Menschen, die durch die Trübsal gingen und da oben im Thronsaal versammelt sind, niederfallen und Gott anbeten, dass das auch deine und meine Bestimmung ist, ihn anzubeten. Aber wir werden ihn nur wahrhaft anbeten können, wenn wir ihn als Löwe kennen und als Lamm kennen. Wenn wir zittern vor seiner Majestät und jubeln vor seiner Gnade.
Ich will beides.
Ich will sein wie so ein verlorener Sohn, der sagt, ich will mich wieder aufmachen. Zu meinem Vater gehen. Denn ich weiß, bei ihm ist Gnade. Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen. Ist alles gesagt.